Das Problem ist ja nach wie vor, insbesondere auch in der Immobilienbranche, und ich glaube, das sieht man ja sehr gut, unser Einfluss auf die Politik scheint extrem limitiert zu sein. Ne? Also seit den sicherlich katastrophalen Entscheidungen während der letzten Legislaturperiode hat sich im Wesentlichen nichts verändert. Im Wohnungsbereich, ja, ich sag mal, wir werden, wenn wir bei dieser politischen Ideologie bleiben im Moment, ja, diesen Markt immer weiter einzuschränken, anstatt uns mal neue Ideen zu überlegen und mal von dieser Ideologie abrücken, dass der freie Markt dafür zuständig ist, sozialen bzw. bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das halte ich für das größte Paradoxon, was ich je gehört habe in dieser Branche. Es ist nicht die Aufgabe des freien Marktes, dafür zu sorgen, es ist die Aufgabe der Politik oder der Gesellschaft. Das sind ja die beiden Möglichkeiten. Ich verstehe, dass es eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen ist. Aber dafür, dass die gesellschaftliche Herausforderung so groß ist, ist die Bandbreite der Lösungskreativität im Moment ziemlich schmal. Das heißt Regulierung, Regulierung, Regulierung. Und damit werden wir es sicher nicht lösen.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Unser Einfluss auf die Politik scheint extrem limitiert zu sein. Mit dieser Diagnose beschreibt Sven Köllmann ziemlich nüchtern, wo die Immobilienbranche aktuell steht. Den Bauturbo bezeichnet er als Rohrkrepierer. Gute Idee, schlechte Umsetzung, zu viele Rechtsunsicherheiten in den Kommunen und am Ende wenig Wirkung in der Praxis. Wir sprechen über politische Fehlanreize im Immobilienmarkt, über Regulierung als Dauerlösung und über die wachsende Politikverdrossenheit in der Branche und der Gesellschaft und welche Konsequenzen das für Investitionen, Vertrauen und die wirtschaftliche Stabilität hat. Als CEO von Vibona zog Sven Köllmann 2022 die Reißleine. Nach der Fertigstellung des Leger-Hotels in Erfurt reagierte er auf die steigende Inflation und den absehbaren Druck auf die Zinsmärkte mit einer radikalen Entscheidung. Alle geplanten Bauvorhaben wurden gestoppt, Projekte aus der Pipeline auf Eis gelegt, der Fokus stattdessen auf Sanierung und Umbau verschoben. Viele hielten das für übertrieben, manche für unnötig. Heute sagt er, genau dieser Schritt war richtig. Auch deshalb konnte Sven ein Neubau-Hotelprojekt in Linda am Bodensee starten. Ein Standort, der vor wenigen Jahren kaum verfügbar gewesen wäre, was er übersetzt mit eine Chance in der Krise. Parallel dazu ordnet Sven Köllmann den Zusammenbruch von REWO ein als Folge eines Marktes, in dem schnelles Wachstum lange wichtiger war als Substanz. Gemeinsam mit CFC in Hamburg ist Vibona seit 2024 auch in Restrukturierung und Distressed Investments aktiv. Wir sprechen über ein Beispiel des erfolgreichen Joint Ventures, die Transformation eines ehemaligen Shoppingcenters in Berlin-Steglitz zu einem vermieteten Fachmarktzentrum. Weitere Ankäufe, nicht nur in der Immobilienbranche, sollen folgen. Am Ende wird Sven noch einmal grundsätzlich. Der Rückzug aus dem Healthcare-Segment ist kein Stimmungswechsel von ihm, sondern auch wieder eine bewusste unternehmerische Entscheidung. Diese Asset-Klasse ist extrem beeinflusst von politischen Vorgaben. Er fragt sich, ob eigentlich die Implikationen allen klar sind. Für ihn liegt die Antwort auf der Hand. Viel Spaß mit Sven Köllmann von Vibona. Bevor es in den Podcast geht, stellen Sie sich eine Gewerbeimmobilie vor, die alles hat. Verkehrsanbindung, Mieter, eine gute Industrieumgebung. Und trotzdem rechnet sie sich noch nicht voll. Genau solche Fälle interessieren den heutigen Podcast-Partner, die Unike-Gruppe. Ob Sale and Leaseback, Mietoptimierung oder zusätzliche Nutzfläche. Der Wert einer Halle entsteht oft im zweiten Blick. Wenn Sie Eigentümer so eines Standortes sind und Potenziale sehen, dann melden Sie sich bei Julius und Jobs Unike. Gern per LinkedIn, auch über mich oder über die Homepage unike-gruppe.com. Alle Fakten dazu auch in den Shownotes. Klappe die zweite in Wiesbaden. Sven Köllmann sitzt mir gegenüber von Vibona. Lieber Sven, guten Tag.
Herzlich willkommen.
Unser letzter Podcast war im April 23, habe ich nachgeschaut. Da ist jetzt eine ganze Menge passiert. Lass uns mal mit Aktualitäten einsteigen. Es gab eine REWO-Insolvenz. Alle sind sehr aufgescheucht. Mich erstaunt ein bisschen das Aufgescheuchtsein, weil man hörte hinter den Kulissen munkeln, dass da Dinge im Argen sind. Wie sehr bist du überrascht?
Ja, ich bin gar nicht so sehr überrascht. Es gab ja in den letzten Monaten einige große Zusammenschlüsse im Markt. Das hatte sicherlich auch hier und da sinnvolle Züge. Aber ich glaube, dass sich hier klassisch übernommen wurde. Es gibt natürlich eine bisschen zweischneidiges Schwert auf dem Hotelmarkt. Auf der einen Seite war es natürlich eine Asset-Klasse, die noch funktioniert hat, ne? Auch die mit der Inflation umgehen konnte. Also in den letzten Jahren konnten ja Ratensteigerungen erreicht werden, die konnten die letzten 10 Jahre eigentlich nicht erreicht werden. Sodass das natürlich ja sicherlich auch gute Ansätze gab, aber dagegen stehen natürlich die extremen Kostensteigerungen, ne? Inflation wirkt ja immer auf beiden Seiten, sowohl Lohn als auch Sachkosten und dann natürlich die Indexierung der Pachten. Das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, das wurde einfach zu positiv gesehen. Und dann haben wir natürlich auch eine Situation, da braucht sich keiner wundern, da sind wir auch nicht von ausgenommen. Unsere Unternehmenskunden, egal wo, haben natürlich eine andere Situation, als das vor 2, 3 Jahren war. Alle merken die wirtschaftliche Schwäche. Und das führt natürlich dazu, dass das Buchungsvolumen in vielen Bereichen entweder zurückgeht oder die Preise eben nicht mehr akzeptiert werden. Ne? So, und das ist eine Realität, der wir heute gegenüberstehen im Markt. Und das handeln manche besser und manche schlechter. So einfach ist es.
Oder eben auch nicht so einfach.
Genau.
Das ist jetzt sozusagen der Blick auf Hospitality. Ist das aber auch so dein Gesamtblick, wenn du jetzt mal auf alles schaust?
Ja, ich glaube, dass der deutsche Gewerbeimmobilienmarkt sicherlich ganz eng mit der wirtschaftlichen Situation korreliert. Also diese Volatilitäten, die wir im deutschen Gewerbeimmobilienmarkt sehen, sehen wir in anderen Ländern nicht so unbedingt. Also das ist manchmal dort ein bisschen anders. Hat aber auch den Vorteil, dass wenn das Wirtschaftswachstum wieder anspringt, wann auch immer, es da natürlich einen extrem schnellen Turnaround geben kann. Und wir sehen es ja im Moment im Markt, wir haben ja die kuriose Situation eigentlich fast in allen A-Destinationen. Wir haben fallenden Flächenumsatz, wir haben höheren Leerstand, wir haben aber eine höhere Spitzenmiete. Das heißt, die Situation scheint wie folgt zu sein, dass es natürlich 2-3% der Mieter gibt auf dem Markt, die wirklich also nur die Lage relevant ist, also das Top-Gebäude zu haben. Ich glaube, die Mieter kennt man auch alle. Sodass die Spitzenmiete natürlich nicht das Problem ist, aber natürlich der Flächenumsatz, gerade für die B- und C-Lagen, natürlich eine katastrophale Situation ist.
Mhm. Du hast in unserem letzten Podcast gesagt, wir sind im Arsch. Da ging es um Regularien, da ging es um Politik. Jetzt frage ich dich mal, also wie gesagt, wir haben uns 2023 im April letzten Mal unterhalten, zumindest im Podcast. Gibt es eine Steigerungsform von wir sind im Arsch?
Ja gut, ich habe das ja so ein bisschen humorvoll apokalyptisch gesagt. Ich glaube, ich als Unternehmer und alle Unternehmer da draußen haben die gleiche Situation. Ne? Also wir sehen uns Regularien gegenübergestellt, die absurd sind, aber wir haben weder die Zeit noch die Lust, uns ehrlich gesagt so damit auseinanderzusetzen politisch, als dass wir dort irgendwie ein Änderungsvermögen hätten. Ne? Also das Problem ist ja nach wie vor, insbesondere auch in der Immobilienbranche, und ich glaube, das sieht man ja sehr gut, unser Einfluss auf die Politik scheint extrem limitiert zu sein. Ne? Also seit den sicherlich katastrophalen Entscheidungen während der letzten Legislaturperiode hat sich im Wesentlichen nichts verändert. Es scheint niemand die Funktion von Mietmärkten zu verstehen, obwohl das sicherlich jeder Student der Immobilienwirtschaft im dritten Semester erklären könnte. Und was wir natürlich auf der, ich sag mal, energetischen Seite haben, ist natürlich auch extrem beeinflusst von dem, was aus Brüssel kommt. Ne? Das sieht man gerade am Heizungsgesetz. Es sollte großspurig verkündet werden, dass es eingestampft wird. Jetzt heute merkt man, ups, es gibt eben Regularien aus Brüssel, die in Sachen CO2 etc. so einen hohen Einfluss haben. Und das heißt, das Heizungsgesetz kann gar nicht von heute auf morgen wegfallen, sodass es dann eben spannend wird, was jetzt daraus wird. Also es hat sich im Großen und Ganzen nichts verändert. Es ist aber jetzt unsere Aufgabe als Unternehmer, eine Lösung zu finden für die einzelnen
Probleme. Wie würde denn aber aus deiner Sicht eine Lösung aussehen, damit die Immobilienbranche mehr Aufmerksamkeit bekommt? Weil in allen Wahlkämpfen, also wir haben die Vergesellschaftungsdebatte in Berlin, in jedem Wahlkampf geht es um bezahlbare Mieten. Ja, das ist jetzt zwar Gewerbeimmobilienbereich, aber eigentlich ist das ja ein Thema, was immer da ist und irgendwie haben alle eine Stimme, nur die Immobilienbranche irgendwie nicht.
Ja, ich glaube, das kommt zum einen, dass wir immer noch eine Trennung haben des Bauhauptgewerbes und der Immobilienbranche. die separat auftreten, was ich eigentlich schade finde, weil sie natürlich miteinander verbunden sind. Ne? Der eine ist der Auftraggeber des anderen, nicht immer natürlich, aber es sind so starke Abhängigkeiten, die man jetzt auch gerade sieht. Ne? Der Baumarkt, der noch vor 3 Jahren völlig überhitzt war, ne? Also sei sowohl von der Industrie als natürlich auch von der Lohnseite, hat sich völlig verändert. Ne? Also die Unternehmen, die insbesondere, sag ich mal, Projekte ab 10 Millionen aufwärts umsetzen, das sind ja oft völlig andere Unternehmen als jetzt der Heiner Müller Heizungsbetrieb, der für die Oma ein Waschbecken anbringt, sondern das sind Unternehmen, die brauchen Volumen, sonst können die gar nicht funktionieren. Und das ist natürlich etwas, was wir auf dem Markt sehen. Wir selber haben uns ja getraut, in Lindau am Bodensee ein neues Hotel jetzt zu beginnen. Und ich denke, ich hätte dieses Projekt in der Art und Weise nie vergeben können vor 3, 4 Jahren. Ne? Also wo der Markt einfach ein völlig anderer war, wo man ja betteln musste um Angebote. Das war da eine völlig andere Situation.
Dann erzähl doch gleich mal, was macht ihr da?
Ja genau, wir hatten auch das sicherlich ein, ja, wie soll man sagen, das ist sicherlich ein Glück gewesen, was sich aus dieser Krise ergeben hat. Wir konnten ein Grundstück erwerben in Lindau am Bodensee von der Stadt Lindau. Hatten da auch von der Stadt Lindau wirklich gute Verhandlungspartner. Auf der anderen Seite war eine harte Verhandlung, aber wir haben uns am Ende des Tages da gut einigen können, bauen dort 143 Zimmer, ein Leger-Hotel. Und ja, die Bauarbeiten haben schon gestartet.
Das ist ein Neubau, oder?
Genau, es ist ein Neubau, Luftlinie ein paar hundert Meter zum Bodensee weg. Und ja, es ist eine ganz interessante Region, im Dreiländereck, viel Wirtschaft, viel Tourismus. Und ja, sicherlich ein Grundstück, von dem wir vor 3, 4 Jahren nichts gehört hätten. Ne? Das muss man auch ganz klar realistisch sehen. Aber das sind halt dann die spannenden Zeiten. Und wenn man dann das Kapital hat und in den guten Zeiten da sparsam war, dann konnte man da auch zuschlagen. Und das haben wir voll vergeben, sind da ganz glücklich und werden da im Juni 2027 eröffnen.
Das ist ja dann gleich.
Genau.
Das ist das wievielte Leger Hotel?
Ja, das wird insgesamt unser 9. Hotel werden.
Ihr habt die anderen Häuser, eins ist in Erfurt an der Messe und genau. Die anderen sind in?
Leipzig, 2 in Bielefeld, 2 in Tuttlingen, 1 hier in der Nähe von Wiesbaden, Taunusstein. Und ja, das ist so.
Und das soll
und auch. Und 1 in Luxemburg, ganz
und vergessen. Und 1 soll wachsen, also die Leger Hotels sollen weiter. Ihr macht das ja sehr konservativ, ihr wachst ja sehr langsam.
Ja.
Du bist sozusagen der Gegentrend zu den Revo, zu der Revo-Strategie möglichst viel und schnell, sondern du machst ja alles sehr überlegt und langsam.
Ja, ich gehe halt ungern insolvent. Ne? Also das ist nicht so mein Hobby, deswegen versuche ich das sehr konservativ, sehr langsam zu machen. Genau. Wir wachsen immer nur aus unserem eigenen Kapital heraus. Wir bauen selber, wir halten die Immobilie, wir betreiben selber. Also sicherlich noch eine Ausnahme im deutschen Markt. Da gibt es sicherlich ganz, ganz viele in der Branche, die das völlig anders sehen als ich. Aber wir haben halt ein Modell, wo wir unsere Rechnungen immer pünktlich zahlen können, wo wir mit der Zeit eben das Kapital haben, um unsere verschiedenen Aktivitäten auch außerhalb des Hotelbereichs immer bezahlen zu können. Und das ist eigentlich der ganz simple, aber vielleicht für viele langweilige Ansatz.
Ja, du wirkst auch sehr zufrieden, du wirkst sehr positiv oder du bist auch sehr positiv. Das ist ja jetzt auch wieder das Gegenmodell sozusagen zur kompletten Immobilienbranche. Ist da zu viel Jammern gerade und zu wenig Bereitschaft, Dinge neu zu denken, anders zu denken, über Bord zu werfen?
Ja, also das so über einen Kamm zu scheren, ist natürlich schwierig, weil es gibt natürlich viele Unternehmen, die auch im Moment einfach in der Sackgasse sind. Ne? Ich kann ja nicht jetzt von mir auf andere schließen. Mein Ansatz war es immer, das Unternehmen möglichst schnell breit aufzustellen. Ne? Wir haben alle möglichen Krisen in den letzten 10 Jahren gesehen, Corona etc. pp. Und mir ist eigentlich immer klar, dass ein Unternehmen für verschiedene Situationen breit aufgestellt sein muss, damit es nicht sofort in Probleme kommt. So, das sind die meisten Projektentwickler nicht. Die meisten Projektentwickler haben als Geschäft die Projektentwicklung. So, die Projektentwicklung ist natürlich ganz schnell in einer großen Problematik, wenn Exit-Faktoren nicht mehr funktionieren, wenn Finanzierungen nicht mehr funktionieren, wenn man Grundstücke nicht aus eigenem Kapital gekauft hat, sondern finanziert hat, meistens natürlich auch variabel finanziert hat, dann steigen die Zinsen. Das sind alles Probleme, die es aber natürlich in der Immobilienkrise 2000 bis 2003 auch gab. Ne? Also das ist eine 1:1 Kopie der Situation. Wir haben, und das sicherlich auch ein extremer Schritt gewesen, 2022, als wir das Leger Hotel in Erfurt fertiggestellt haben und ich dann die steigende Inflation sah und ich sag mal, vielleicht gut, dass ich mal Volkswirtschaft studiert habe, lernt man ja im ersten Semester, erste Seite, dass steigende Inflation eben Druck auf die Zinsmärkte macht und ich dann hier im Unternehmen gesagt habe, wir brechen alle Bauvorhaben ab. Also alles, was wir in der Pipeline hatten und bauen wollten, haben wir sofort abgebrochen. Wir haben dann uns auf interne Projekte, also Sanierungen, Umbauten und so weiter gestürzt. Das fanden natürlich meine Leute nicht so witzig, weil Umbauen ist nicht so deren Hobby. Die bauen natürlich lieber gerne neu. Und das war natürlich ein Schritt, wo am Anfang auch viele zu mir gesagt haben, ja, wieso machst du das? Und das wird schon nicht so schlimm und so weiter und so fort. Ja, kann sein, aber das war halt eine radikale Entscheidung hier in der Geschäftsführung und am Ende des Tages froh darum, dass wir es so gemacht haben. Ne? So.
Ich frage da jetzt trotzdem noch mal so ein bisschen globaler, radikale Entscheidung. Du bist, also du kannst das auch, du bist Unternehmer, es ist dein Unternehmen. Ja. Ist denn die Immobilienbranche zu behäbig? Also ohne jetzt auf einzelne Player zu gehen, aber das hätten ja auch andere sehen können. Es gibt ja noch mehr Leute, die Volkswirtschaft studiert haben.
Ja, das hängt sicherlich nicht an einem Volkswirtschaftsstudium. Das hängt natürlich auch, also ich kann niemandem etwas vorwerfen, wenn man als Projektentwickler agiert und man hat ein Projekt fertig projektiert. Man hat vielleicht auch die Finanzierung schon. Man hat vielleicht auch schon die gesamte Vergabe hinter sich. Dann kann ich es keinem Unternehmer vorwerfen, dass er den Glauben an sich und an sein Unternehmen hat, dass er das erfolgreich umsetzt. Was dann natürlich auch viel passiert ist, ist natürlich Marktgeschehen, das man auch nicht kontrollieren kann. Ne? Also wenn man dann eben beginnt zu bauen, dann tickt die Uhr. Ne? Da gibt es kein Zurück mehr. Ich meine, wir verkaufen nun mal Immobilien keine Handschuhe. Ne? Wir können nicht sagen, okay, die stellen wir jetzt mal zurück und warten jetzt mal 3 Jahre. Das geht eben nicht. Und deswegen kann ich das im Einzelfall niemandem vorwerfen. Aber es ist eben sicherlich so, dass die Projektentwickler eben nur ihr Projektentwicklungsgeschäft haben. Und es ist, sobald dieses Geschäft natürlich illiquide wird, dann läuft man in eine Sackgasse rein. So. Und das ist eben etwas, was wir nie wollten. Deswegen haben wir eben verschiedene Geschäftsbereiche, eben unter anderem auch die Restrukturierung des Investment, ja, gestartet vor knapp 3 Jahren jetzt, zusammen mit CFC in Hamburg als unserem Joint Venture Partner, weil wir eben nochmal ein Standbein dazu haben wollte, das eben völlig anders ist und für schwierige Zeiten eben in anderen Bereichen dort eine weitere Option von Einnahmen generiert.
Über CFC reden wir gleich, weil da gibt es auch ein konkretes Projekt, über das ich mit dir reden möchte. Sag aber bitte nochmal in Kurzfassung, ich verlinke auch nochmal den alten Podcast, da hast du sehr ausführlich über Fibona und die Historie erzählt. Du hast jetzt mehrfach gesagt, breit aufgestellt. Wir haben über Leger Hotels geredet. Was habt ihr noch?
Genau, also im Wesentlichen gibt es einmal das Segment der Projektentwicklung, wo wir als klassischer Projektentwickler, Bauträger auftreten, auch in nahezu allen Assetklassen. Wir orientieren uns natürlich immer an dem, was am Markt auch umsetzbar ist, keine Frage. Also wir selber haben auch ein Wohnungsbauprojekt hier in Wiesbaden, wo wir jetzt in den Endzügen hoffentlich des B-Plan-Verfahrens sind, wo natürlich auch im Moment die Fragestellung ist, wie kriegen wir das umgesetzt? Ne? Das keine Frage. Also klassischer Projektentwickler, eben auch natürlich mit dem Fokus auf Hotel. Das ist so unsere Spezialität. Dann das zweite Segment, die Operations der Leger Hotels. Die Leger Hotels haben wir dieses Jahr auch in eine eigene Gesellschaft, in eine eigene Betreibergesellschaft, die wir zu 100% halten, umgewandelt, weil das Unternehmen jetzt einfach auch groß und stark genug ist, völlig autark zu agieren. Als dritten Bereich, das ist das Neue, haben wir Restrukturierung und Investment. Da haben wir, wie gesagt, ein Joint Venture mit CFC in Hamburg. Überhaupt eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Axel Siebmann, Marc Kuchenbecker, das sind die Gesellschafter. Und als vierten Bereich nach wie vor das, sag ich mal, Eventmanagement, Forstwirtschaft, Landwirtschaft. Das ist ja so im Familienbereich, ist jetzt nicht die Fibona direkt. Fibona macht das Eventmanagement. Aber das sind so eigentlich die 4 Segmente, wo wir heute unterwegs sind.
Gut, dann kurze Zwischenfrage. Muss ich dich jetzt fragen, du hast die Vorlage geliefert. Bauturbo. Wohnprojekt, kurz vorm B-Plan. Wie optimistisch bist du, was den Bauturbo anbetrifft?
Überhaupt nicht. Also der Bauturbo ist eine gute Idee. Also keine Frage, da hat sich jemand Gedanken zugemacht. Nur keiner hat natürlich dann wieder die Umsetzung in den Kommunen sage ich mal, sich in irgendeiner Weise vorher überlegt. Man sieht ja auch, dass viele Kommunen Rechtsunsicherheiten dadurch fürchten. Also es ist wieder völlig unklar, wie wird das in der Realität gelebt.
Deswegen Niedergang der Baukultur.
Ja, also alles, was dann, sage ich mal, auf kommunaler Ebene dann da so reingeschossen wird. Ja, also gute Idee, wie immer, schlechte Umsetzung. Sodass
wenn nicht zu Ende gedacht, oder?
Überhaupt nicht. Deswegen glaube ich, dass der Bauturbo wird ein ziemlicher Rohrkrepierer werden. Das ist so meine Meinung dazu.
Gut, dann lass uns jetzt über das Joint Venture reden. Ihr habt, ich glaube, letztes Jahr, 2024, Fibona Investment gegründet. Richtig?
Ja, es geht ein bisschen die Zeit davor. Vor circa 3 Jahren, um das kurz zu erzählen, ist der Axel Siebmann auf mich zugekommen. Wir kennen uns über unseren Beiratsvorsitzenden Dr. Bach, das ist Vorstandsvorsitzender der Montagsstiftung in Bonn. Und der Axel Siebmann, der eigentlich historisch, also aus dem M&A, Debt Advisory, hat viel Schiffsrestrukturierung gemacht, war da auch einer der größten Player, kam auf mich zu, da er natürlich die Situation auf dem Immobilienmarkt sah. Ne? Und wir sind eigentlich relativ schnell zu dem Ergebnis gekommen, erstens, dass wir uns sehr gut verstehen, dass wir sehr gut harmonieren, völlig unterschiedliche Stärken haben. Und die Anbieter, die es im Bereich Restrukturierung auf dem Immobilienmarkt gab, immer entweder den, sag ich mal, Corporate Finance Debt Advisory Bereich abgedeckt haben und oder den Projektentwicklungsbereich, aber selten beides zusammen. So. Und wir haben dann F&C gegründet, also einfach unser Joint Venture, und sind eigentlich relativ freimütig auf die Jagd gegangen und gesagt, okay, wem können wir da unterstützen, haben viele Gespräche geführt, und das führte relativ flott zu einem Mandat in Berlin. Da ging es um das SSC, also ein altes Shopping Center, das in Berlin-Steglitz, das in die Insolvenz gerutscht ist, und wir hatten hier vorher schon die Bank grundsätzlich beraten, wie wir die Situation sehen, haben auch Konzepte auf den Tisch gelegt, wie wir dieses Gebäude umwandeln würden von einem ehemaligen Shoppingcenter in ein Fachmarktzentrum innerstädtisch. Und das Gebäude war nicht ganz einfach, hatte aber grundsätzlich hervorragende Anlagen dafür. Ne? Hatte über 300 Parkplätze in der Innenstadt, ja, um die 19.000 Quadratmeter. Das war also eine hochinteressante Situation. Und die Bank entschied sich dann, als das Objekt in die Insolvenz gegangen ist, wurden wir von dem Insolvenzverwalter dann beauftragt mit dem Asset Management, also erstmal sozusagen die Wogen zu glätten, das Konzept zu erstellen. Und nachdem die Bank sich dann intern dazu entschieden hat, das Objekt eher eben verkaufen zu wollen, haben wir uns am Ende zusammen mit der Portgruppe, auch ein sehr gutes Familienunternehmen, Projektentwickler, die auch wirklich ein starkes Asset Management haben und eben eine hohe Kompetenz im Handelsbereich, zusammengetan und haben das Objekt gekauft. Das Objekt ist heute im Umbau. Wir haben es nahezu vollständig vermietet und Ende des Jahres, also 2026, werden alle Mieter eingezogen sein, und das Objekt ist dann voll vermietet. Und
sag nochmal, was war da vorher drin und was ist jetzt drin?
Genau, also vorher war es eigentlich ein kleineres Shoppingcenter mit ganz verschiedenen kleinen Mietern auch.
Also keine großen Ketten, sondern...
Doch, das war auch der Grund der Insolvenz. Das Objekt wurde dann schon mal umgebaut und hatte Primark als Hauptmieter, die in Corona natürlich gegangen sind. Und dann hatte der Voreigentümer das Objekt natürlich zum damaligen Multiplier gekauft. Dann war der Mieter weg, dann ist der Markt eingebrochen. Also die klassische Situation, wie sie eben auf dem Markt war. Und das hat dann eben am Ende des Tages dazu geführt. Und wir konnten das Objekt zu einem spannenden Preis kaufen, haben auch die Finanzierung Gott sei Dank bekommen dafür. Und dann eben auch die Mieter, also sowohl die Bestandsmieter, teilweise waren auch gute Bestandsmieter drin, die konnten wir überzeugen zu verlängern auf einer neuen Basis, und haben eben insbesondere eine Großfläche vermietet und haben da fleißig gearbeitet, sodass das gut funktioniert hat. So, und das war unser erstes Projekt.
Und das verkauft ihr oder behaltet ihr das?
Ja, jetzt erstmal, also wir halten das jetzt erstmal im Bestand, wie sich die Situation dann in 2-3 Jahren entwickelt, das werden wir sehen. Also wir sind da nicht unter Druck und können das auch uns gut vorstellen, etwas länger im Bestand zu halten. Und ja, im Wesentlichen machen wir es so im Moment mit CFC zusammen. Wir schauen uns unterschiedlichste Mandate an.
Das sind alles so Distressed-Objekte, genau, wie man sind, so schön sagt?
Genau, es sind Distressed-Objekte oder Distressed Loans. Ne? Also ja. Es gibt ja auch die Situation auf dem Markt, dass die Immobilie, die finanziert ist, ihre Kapitaldienstfähigkeit hat, aber die Bank eben nicht mehr mit dem Gesellschaft oder mit dem Eigentümer klarkommt, ne? Und die Finanzierung ist ausgelaufen. So, und wir sprechen dann über die Refinanzierung dieses Objektes, so, zu natürlich an veränderten Konditionen, so. Und das schauen wir uns auf voller Bandbreite an. Wir schauen uns aber auch gemeinsam mit dem Axel Siebmann, dem Marc Kuchenbecker, dann Investmentoptionen an, ne? Also auch das ist jetzt nicht klassische Restrukturierung, sondern wir schauen auch auf den Markt, was gibt es natürlich im Moment zu einem spannenden Preis. Wo, glauben wir, ist Upside-Potenzial und investieren dann eben auch zusammen.
Erste Frage, das gilt für ganz Deutschland, nur für A-Städte? Das gilt für alle Asset-Klassen?
Nee, das gilt nicht mal nur für Immobilien.
Also, na dann, erzähl mal.
Ja, also wir sind, der Marc Kuchenbecker, der Axel Siebmann und ich, wir sind unternehmerisch, sage ich mal, in unserer unternehmerischen Ideologie ganz nah beieinander. Und wir haben völlig unterschiedliche Talente, sehen Sachen aus unterschiedlichen Winkeln, aber wir haben die gleiche Basis und wir haben gesagt, wir wollen gerne ein Investmentvehikel zusammenformen, was sich auf gesamter Bandbreite auch Unternehmen anschaut. Ne? Auch Unternehmen können spannend sein. Nachfolgen von Handwerksunternehmen können interessant sein. Verschiedene Small Caps können interessant sein. Immobilien können interessant sein. Also da wird immer so ein bisschen geschaut, wer hat welche Kompetenz in welchem Bereich. Und CFC ist natürlich sehr bekannt, auch auf dem M&A-Markt. Und wird natürlich auch gerne von vielen Banken und Unternehmen genutzt, um, sag ich mal, Spezialfinanzierungen zu konstruieren für ihre Kunden. Und dabei sieht man natürlich unheimlich viel. Ja, so, und das schauen wir uns dann zusammen an. Und wenn wir glauben, das ist eine Opportunität und interessant, dann gucken wir es uns an. Und so schnell, wie es da ist, kann es aber auch wieder weggelegt werden. Also wir sind da.
Also es gibt jetzt nicht das klassische Ankaufprofil.
Ja, gar nicht. Das ist so ein bisschen wie Strategie-Meetings. Ne? Da finde ich immer so ein bisschen witzig. Das machen ja immer so alle Strategie-Meetings. Und wenn mich dann immer einer fragt, was meine Strategie ist, dann sage ich im Wesentlichen Geld verdienen und keins verlieren. Und Strategien sind immer so gut wie die Situation gerade. Ne? Also ich kann mir natürlich das ganze Jahr Gedanken machen, was ich gerne morgen und übermorgen und übermorgen erreichen möchte. Aber ich bin ein großer Freund von, dass die Fundamente stimmen und man dann eine extrem hohe Flexibilität an den Tag legt.
Mhm. Naja, das wird ja einigen auch nicht so ganz einfach fallen. Sind denn so Joint Ventures für dich auch ein Hebel für die Zukunft, wo du sagst, wenn man genau sowas macht, unabhängig jetzt mal, also das klingt ja jetzt bei dir also auch mit sehr viel Überzeugung, ihr habt da unterschiedliche Stärken, Schwächen, die Chemie stimmt aber und die Basis ist sehr ähnlich. Ist das so ein Hebel für die Zukunft?
Ja, total. Also ich sag mal, ich kann ja als Unternehmer nicht alles können. Das ist ja auch völliger Quatsch. Aber es gibt natürlich Partner, die eine Kompetenz haben, die insgesamt zu einem ganz spannenden Zusammenschluss führen kann. Ne? Das gibt es ja nicht nur jetzt in meiner Branche, das gibt es überall. Und ich denke, dass das ein guter und sicherer Weg ist, sein Portfolio zu erweitern. Dafür muss aber das Zusammenspiel passen. Ne? Also wir haben 50-50 Joint Ventures zusammen. Das heißt, jeder kann nicht ohne den anderen. Viele würden sagen, das ist auch gefährlich. Ne? Also gibt's sicherlich auch viele Argumente dafür. Aber dafür muss man die richtigen Menschen treffen. Deswegen sind wir da auch sehr vorsichtig. Ne? Also wir machen das auch nicht mit jedem, sondern hier haben wir uns dazu entschieden, nach langer Verlobungsphase dann zu heiraten. Und das ist dann so ein bisschen die Grundlage für alles Weitere. Ne?
Ihr habt auch bekannt gegeben oder du hast bekannt gegeben, dass ihr aus dem Bereich Healthcare aussteigt. Ja. Da ziehen ja jetzt gerade die Zahlen wieder an, die Überalterung der Bevölkerung, Pflegenotstand und so weiter und so weiter, alles Argumente, die wir alle kennen. Das ist jetzt ein Bereich, aus dem du aussteigst. Warum denn das, um Gottes Willen? Da würden ja jetzt viele sagen, gehe ich gerade rein.
Ja, also zwei Hauptgründe. Der erste Grund ist, dass wir im Healthcare-Markt einer Situation gegenüberstehen, wo Mieter ihre Preise am Markt nicht frei verhandeln können. Also sei es Pflegeheimbetreiber, sei es Ärzte, sei es wer auch immer, diese ganzen Mieter sind am Ende des Tages nicht in der Lage, ihre Preise am Markt frei zu bestimmen, sondern sie bekommen sie von der Politik diktiert. So. Wir sehen alle, in welchem Umbruch diese gesamte Branche ist. Ne? Wir haben eine große Krankenhausreform, wo niemand weiß, was das bedeutet. Also ich habe einige Chefärzte als Freunde, wenn ich mit denen spreche. Keiner kennt die Implikationen daraus. Was wird das bedeuten? Welche Kliniken werden sterben? Wer wird überleben? Wie sieht das mit Praxen aus, mit Schwerpunktpraxen, mit MVZs? All das ist völlig unklar. Also das ist der erste Punkt, der mich total abschreckt vor dieser Branche, weil wir morgen nicht wissen, wenn es wieder, irgendeinen lustigen Politiker gibt, der da eine neue Reform auf den Tisch legt, die Situation völlig verändert.
Die vielleicht auch wieder nicht wie der Bauturbo bis zum Ende gedacht ist, sondern wo man dann wieder in der Mitte stecken bleibt.
Genau, gucken wir völlig in die Röhre. Das ist die Nummer eins, die fast mit am wichtigsten ist. So, jetzt gibt es einen zweiten Bereich, den ich jetzt mal so ein bisschen, wie soll ich das sagen, alten Wohnen, altengerechtes Wohnen, Golden Ager, all dieses Thema. Auch da wieder eine Situation aus der Politik. Was ist im Wesentlichen dieses betreute Wohnen, ich nenne es mal so. Im Wesentlichen ist das eine möblierte Vermietung mit Zusatzservice. So, ich habe gerade mit jemandem über dieses Thema gesprochen, weil wir uns das mal angeschaut haben. Jetzt haben wir gerade eine neue Situation im Bundesrat, wo mehrere Bundesländer das möblierte Vermieten auf Zeit massiv einschränken möchten. So, ich bin mir ganz sicher, da hat sich noch kein einziger in der Politik Gedanken darüber gemacht, welche Implikation hat das denn für diese Art von Assetklassen? Denn es ist nichts anderes am Ende des Tages. Diese höheren Mieten, die dort natürlich auch umgesetzt werden durch die Zusatzleistung, die natürlich aber am Ende auf der Basis einer möblierten Vermietung basiert. Was bedeutet das denn? Töten wir da eine Assetklasse jetzt, wenn das durchgeht, über Nacht? Gibt es Ausnahmen? Ja, nein. Also das sind alles so Themen. Diese Assetklasse ist extrem beeinflusst von den politischen Vorgaben, noch viel mehr als das, sag ich mal, die restlichen Assetklassen sind, sodass ich da extrem zurückhaltend bin und war und gesagt habe, okay, das ist etwas, das schaue ich mir im Moment nicht mehr an, sondern konzentriere mich eben auf die Restrukturierung des Investmentgeschäfts.
Also zu viel Risiko und Unsicherheit.
Unsicherheit
vor allen Dingen. Vor allen Dingen, dass du kannst eigentlich nichts machen. Also die Politik entscheidet dann was.
Und genau, also ein MVZ kann man sicherlich immer machen, ne? Ein Ärztehaus, ja. Das ist, glaube ich, ein solides Geschäft. Das will ich gar nicht einschließen. Aber sage ich mal, das, was ich so am Markt sehe, da gibt es halt viele Fragen, die ich habe, die aber im Moment nicht beantwortet werden können, weil die Politik darauf keine Antwort hat.
Also eine Rückkehr in das Segment ist nicht ausgeschlossen, aber im Moment...
Nichts ist nie ausgeschlossen.
Gut, wir sind eingestiegen mit aus dem letzten Podcast. Wir sind im Arsch. Welche These möchtest du denn aufstellen, die wir im nächsten Podcast dann, wenn ein paar Monate vergangen sind, nochmal besprechen?
Ja, ich glaube, im Moment leben wir alle nach dem Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Ich glaube, wir, also alle Unternehmer im Moment versuchen ihr Möglichstes, neue Wege zu erschließen. Ich glaube, das sieht man auch auf dem Markt. Es gibt ja hier und da wirklich ganz gute Ideen, die jetzt so als kleine Pflänzchen mal wachsen, auch im Wohnungsbereich. Ja, auch, ich sag mal, wir werden, wenn wir bei dieser politischen Ideologie bleiben im Moment, ja, diesen Markt immer weiter einzuschränken, anstatt uns mal neue Ideen zu überlegen und mal von dieser Ideologie abrücken, dass der Markt, der freie Markt, dafür zuständig ist, sozialen bzw. bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das halte ich für das größte Paradoxon, was ich je gehört habe in dieser Branche. Es ist nicht die Aufgabe des freien Marktes, dafür zu sorgen. Es ist die Aufgabe der Politik oder der Gesellschaft. Das sind ja die beiden Möglichkeiten. Und ich habe da ja aus Spaß mal mit meinem emeritierten Professor von der IRAPS, dem Professor Schulte, mal, sag ich mal, so ein Konzeptpapier entworfen. Und ja, da schaut man mal so ein bisschen, wie kann das funktionieren? Weil solange das die Grundideologie der Politik bleibt, wird es große Herausforderungen geben, das umzusetzen. Und ich würde jetzt mal ganz wild in die Zukunft spekulieren, das geht voll in die Hose. Also das wird nicht funktionieren. Das wird kein Entwickler durchhalten und der Markt wird das auch langfristig nicht akzeptieren. Und ich verstehe, dass es eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen ist. Aber dafür, dass die gesellschaftliche Herausforderung so groß ist, ist die, sag ich mal, die Bandbreite der Lösungskreativität im Moment ziemlich schmal. Das heißt Regulierung, Regulierung, Regulierung. Und damit werden wir es sicher nicht lösen.
Ha, was für ein Schlusswort. Ja, boah, ja, Optimismus ist ein bisschen anders, aber du als Unternehmer gehst deinen Weg und die Politik geht ihren Weg und dann gucken wir uns in anderthalb Jahren wieder an und dann schauen wir mal,
so ist es,
ob deine Vorhersage wahr geworden ist. Ich befürchte, das wird so sein. Bin da durchaus deiner Meinung, aber wir werden mal schauen, wie belehrbar auch die Politik ist, ob sie mal Fachleute hört.
Ja, es wäre dringend anzuraten, aber ich glaube, selbst außerhalb der Immobilienbranche scheint das eine relativ maue Geschichte zu sein. Ja, ich glaube, es ist am Ende des Tages auch das, was wir in der Gesellschaft sehen. Politikverdrossenheit ist etwas, was ja heute alle Schichten der Gesellschaft durchdringt. Und das ist eben so, weil die Menschen nicht mehr das Gefühl haben, dass die Politik wahrnimmt, welche Probleme es wirklich gibt. Und solange das so bleibt, brauchen wir uns eben auch nicht darüber zu wundern, dass es eben Effekte wie die AfD oder überhaupt Tendenzen nach extrem rechts, extrem links geht, weil die Menschen dort eben nach einfachen Antworten auf hochkomplexe Fragen hoffen, die sie dort auf den ersten Blick vielleicht finden. Auf den zweiten Blick ist das eine andere Geschichte. Aber ich kann diese Tendenzen, sage ich mal, durchaus nachvollziehen.
Wie immer sehr klare Worte, Sven Köllmann.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Bis bald.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.